Rainer, lies mal vor.
24. Kapitel. Wiedergabe eines Gespräches von Van Helsing in Dr. Sewards Phonographen gesprochen.
Dies für Jonathan Harker. Sie werden bei Frau Mina bleiben. Wir werden auf die Suche gehen. Wenn man eine Suche ohne bestimmte Anhaltspunkte so nennen kann, und wir einstweilen nur Gewissheit suchen. Aber Sie bleiben hier und leisten Ihrer Frau Gesellschaft. Das ist jetzt Ihre heiligste Pflicht. Diesen Tag kann er nicht kommen. Ich will Ihnen auch das sagen, was die anderen schon wissen, weil ich es Ihnen gesagt habe. Er, unser Feind, ist fort. Er ist auf sein Schloss nach Transsylvanien zurück. Ich weiß das so gewiss, als hätte es eine feurige Hand in glühenden Lettern an die Wand geschrieben. Er hat das schon in irgendeiner Weise vorbereitet. Die letzte Erdkiste hat er schon irgendwo zum Einschiffen fertig gehalten. Darum nahm er noch Geld an sich. Darum diese Eile, damit wir ihn nicht vor Sonnenuntergang in unsere Gewalt bekämen. Er ist sehr schlau. Er weiß, dass sein Spiel hier verloren ist und kehrt nach Hause zurück. Er findet ein Schiff, das dieselbe Strecke zurückfährt, die er hergekommen ist, und geht an Bord. Wir haben nun zu erforschen, welches Schiff das ist und wohin es ging. Wenn wir dies wissen, kommen wir heim und berichten alles. Das wird Ihnen und Frau Mina neue Hoffnung geben. Denn Hoffnung besteht noch, wenn Sie es genau überlegen. Es ist nicht alles verloren. Diese Kreatur, die wir verfolgen, kann sich 100 Jahre von London fernhalten. Wir aber können seiner in einem Tag habhaft werden, wenn wir seine Pläne kennen. Auch ihm sind Grenzen gesetzt, obgleich er uns noch viel Böses antun kann und nicht so leidet wie wir. Aber wir sind stark in unserem Vorsatz und gemeinschaftlich werden wir noch viel stärker sein. Halten Sie den Kopf hoch um Ihres Weibes willen. Die Schlacht hat eben erst begonnen, der Sieg wird unser sein. Also, seien Sie guten Mutes, bis wir zurückkehren. Van Helsing.
Jonathan Harkers Tagebuch. 4. Oktober. Als ich Mina Van Helsings Mitteilung vom Fotografen vorsprechen ließ, wurde sie bedeutend froher. Schon die Gewissheit, dass der Graf das Land verlassen hat, gewährt ihr Trost. Trost aber bedeutet für sie Kraft. Ich für meine Person kann jetzt, da wir der Gefahr nicht mehr Auge in Auge gegenüberstehen, nicht mehr daran glauben. Sogar meine eigenen entsetzlichen Erlebnisse auf Schloss Dracula kommen mir wie ein lang vergessener Traum vor. Hier, im fröhlichen Sonnenlicht des klaren Herbsttages. Aber leider muss ich doch glauben. Mitten in meinen freundlichen Gedanken fiel mein Blick auf die rote Narbe an der weißen Stirn meines lieben Weibes. Solange diese nicht verschwindet, ist ein Zweifel undenkbar. Auch späterhin wird die Erinnerung daran auch den Glauben erhalten. Mina und ich fürchten den Müßiggang und haben deshalb all die Tagebücher und Papiere wieder vorgenommen. Je größer uns die Wahrheit der Sache erscheint, desto mehr schwinden Furcht und Angst. In allem liegt es wie eine feste Fügung. Das ist unser Trost. Mina sagt, dass wir vielleicht zu Werkzeugen der göttlichen Gnade ausersehen sind. Das kann sein. Ich will mir wenigstens Mühe geben, es zu glauben. Wir haben die ganze Zeit über nicht von der Zukunft zu sprechen gewagt. Es ist besser, wir warten ab, bis der Professor und die anderen von ihrer Forschungsreise zurück sind. Der Tag läuft rascher dahin, als ich je geglaubt, dass er verrinnen könne. Es ist schon 3 Uhr. Jonathan Harkers Tagebuch. 5. Oktober, 5 Uhr abends. Wir kommen zusammen, um zu berichten. Gegenwärtig sind Professor Van Helsing, Lord Godalming, Dr. Seward, Herr Quincy Morris, Jonathan Harker, Mina Harker. Professor Van Helsing berichtet, welche Schritte heute unternommen worden sind, um zu entdecken, auf welchem Schiff und in welcher Richtung der Graf seine Flucht bewerkstelligt hat.
Als mir klar geworden war, dass er nach Transsylvanien zurück wollte, wusste ich auch, dass er die Donaumündung zu erreichen beabsichtigte oder irgendeinen anderen Punkt des Schwarzen Meeres, da er ja von dort gekommen war. Vor uns stand eine gähnende Leere. So machten wir uns denn schweren Herzens auf zu erkunden, welche Schiffe heute Nacht nach dem Schwarzen Meer abgegangen seien. Es war auf einem Segelschiff, da Frau Mina erzählte, dass Segel gesetzt wurden. Da diese meistens nicht die Bedeutung haben, um in der Segelliste der Times aufgeführt zu werden, so gingen wir auf Anregung von Godalming zu Lloyd, wo eine Liste sämtlicher abgehenden Schiffe aufliegt, seien sie auch noch so klein. Dort fanden wir, dass nur ein einziges Schiff, das nach dem Schwarzen Meer bestimmt war, mit der Ebbe hinausging. Es war die Tsarina Katharina, die von Doolittles Werft nach Varna abging. Von dort sollten sie noch andere Städte berühren und schließlich die Donau hinauffahren. Das ist das Schiff, auf dem sich der Graf befindet. Wir begaben uns zu Doolittles Werft und trafen dort einen Mann in einem kleinen Büro. Bei ihm erkundigten wir uns wegen der Abfahrt der Tsarina Katharina. Er fluchte viel, hatte ein rotes Gesicht und eine laute Stimme. Als Quincy ihm ein Trinkgeld gab, nahm er es hastig auf, versteckte es in einem kofferartigen Geldbeutel, den er der tiefsten Tiefe seiner Taschen entnahm, und wurde dann liebenswürdiger und dienstwilliger. Er ging mit uns und fragte viele Leute, die gerötet und schwitzend dort arbeiteten. Auch sie waren zugänglicher, nachdem man ihnen die Stillung ihres Durstes in Aussicht gestellt hatte. Sie fluchten viel. Auch verstand ich sie fast nicht, obgleich ich erriet, was sie meinten. Dennoch aber gaben sie uns Auskunft über alles, was wir von ihnen zu wissen begehrten. Sie erzählten uns, dass gestern Nachmittag gegen 5 Uhr ein Mann in größter Eile gelaufen kam. Ein großer, hagerer, bleicher Mann mit einer großen Nase und Augen, die zu brennen schienen. Er sei ganz in Schwarz gekleidet gewesen, habe aber einen unmodernen Strohhut getragen, der gar nicht zu seinem sonstigen Aussehen passte. Er warf mit dem Geld nur so herum, um möglichst rasch in Erfahrung zu bringen, welches Schiff in das Schwarze Meer ginge und wohin. Einige von ihnen führten ihn zum Büro und dann zum Schiff. Er ging aber nicht an Bord, sondern blieb am Ende der Laufbrücke stehen, indem er den Kapitän bat, zu ihm herauszukommen. Der Kapitän kam, als man ihm gesagt hatte, dass er gut bezahlen würde. Und obgleich er anfangs entsetzlich fluchte und schimpfte, tat er es schließlich doch. Dann ging der Schwarze wieder, und einige Leute sagten ihm, wo er Wagen und Pferd zu mieten bekäme. Er begab sich dahin und kam bald wieder, wobei er selbst den Wagen lenkte, auf dem eine große Kiste stand. Er hob sie herunter, obgleich sie so schwer war, dass später auf dem Schiff mehrere Leute helfen mussten, um sie vom Fleck zu bringen. Er gab dem Kapitän Anweisung, wo und wie er seine Kiste gestellt haben wollte. Aber dem Kapitän war das nicht recht. Er fluchte in mehreren Sprachen und sagte ihm, er solle selbst kommen und sich darum kümmern. Aber jener sagte, nein, er könne jetzt nicht kommen, weil er noch viel zu tun habe. Darauf erwiderte der Kapitän, dass er sich beeilen müsse. Zum Teufel, das sei sein Schiff. Hölle und Teufel, den Hafen verlassen werde und beim Teufel, ehe die Ebbe zu Ende. Der hagere Mann lächelte und sagte, dass er ja ohne Zweifel kommen müsse, wenn es der Kapitän wünsche, aber er würde sich sehr wundern, wenn er schon so bald ausfahren könnte. Der Kapitän stieß wieder seine vielsprachigen Flüche aus. Der Hagere verbeugte sich, dankte und versprach, rechtzeitig vor Abfahrt des Schiffes an Bord zu kommen. Schließlich sagte der Kapitän mit noch röterem Gesicht und in noch mehr Sprachen als gewöhnlich, dass er, Hölle und Teufel, keinen Franzosen an Bord brauche. Er sagte noch, wo sich in der Nähe ein Laden befinde, in dem man Schiffsmodelle kaufen könne, und empfahl sich dann. Niemand wusste, wohin er gegangen war. Man kümmerte sich auch wenig darum, es gab anderer Dinge genug zu denken, denn bald war es allen klar, dass die Tsarina Katharina nicht zur festgesetzten Zeit auslaufen könne. Ein dünner Nebel begann vom Fluss heraufzukriechen und wurde immer dichter und dichter, bis schließlich eine graue Wand das Schilf und die nächste Umgebung einhüllte. Der Kapitän fluchte in allen Sprachen, Stein und Bein, Hölle, Blut und Teufel, aber es half nichts. Das Wasser stieg und stieg. Er begann auch zu fürchten, dass er die Ebbe versäumen werde. Er war nicht in allzu rosiger Laune, als gerade mit dem Höhepunkt der Flut der hagere Mann über das Laufbrett daherkam und sich erkundigte, wo seine Kiste verstaut sei. Der Kapitän gab ihm zur Antwort, er solle sich mitsamt seiner Kiste zum Teufel scheren. Aber der Hagere war nicht beleidigt, sondern ging mit dem Maat hinunter und sah nach seiner Kiste, kam wieder herauf und blieb im Nebel eine Weile am Deck stehen. Bald begann der Nebel zu zerfließen und alles lag wieder klar. Meine durstigen Freunde mit ihrer blumigen Sprache lachten, als sie schilderten, wie der Wortschwall des Kapitäns an diesem Tag noch den gewöhnlichen überboten habe. Besonders wütend aber soll er deswegen geworden sein, dass er von anderen Seeleuten, die zu dieser Zeit den Fluss auf- und abwärts passiert hatten, hörte, sie hätten außer im Kai keine Spur von Nebel gesehen. Zur selben Zeit ging das Schiff dann hinaus und war morgens jedenfalls schon weit draußen in der Flussmündung. Zu der Zeit, als wir die Erkundigungen einzogen, war es wohl schon auf hoher See. Und nun, Frau Mina, können wir uns eine Weile ausruhen. Unser Feind ist auf der See, mit dem Nebel als treuen Bundesgenossen, und seine Fahrt geht zur Mündung der Donau. Die Fahrt mit dem Segelschiff erfordert viel Zeit. Mag es auch noch so rasch gehen. Wir werden die Reisen zu Land unternehmen und mit ihm zusammentreffen. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, ihn zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu fassen, und zwar in seiner Kiste, wo er sich nicht wehren kann und wir mit ihm verfahren können, wie wir es müssen. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, unseren Plan fertig zu machen. Wir wissen genau, wohin er geht. Denn wir haben den Schiffseigentümer gesehen, der uns alle erdenklichen Frachtpapiere und Briefe gezeigt hat. Die Kiste wird in Varna gelöscht und einem dortigen Agenten, einem gewissen Ristic, übergeben, der sich legitimieren muss. So weit geht also der Anteil unseres kaufmännischen Freundes. Was dann noch zu geschehen hat, müssen wir allein auf unsere Weise tun.
Als Van Helsing geendet hatte, fragte ich ihn, ob er sicher wüsste, dass der Graf an Bord des Schiffes geblieben sei. Er erwiderte,
»Wir haben dafür den besten Beweis. Die Aussagen, die Sie heute früh im Trance gemacht haben.«
Ich fragte ihn neuerdings, ob es denn wirklich unumgänglich nötig sei, den Grafen zu verfolgen. Ich fürchtete, Jonathan werde mich verlassen, denn er werde sich auch nicht zurückhalten lassen, wenn all die anderen gingen. Seine Leidenschaft steigerte sich beim Sprechen. Anfangs war er ganz ruhig. Er wurde aber immer ärgerlicher und heftiger, und die Eigenschaften seiner persönlichen Überlegenheit, die ihm eine so gebietende Stellung unter den Männern eingeräumt hatte, traten noch mehr zutage.
»Ja, es ist notwendig. In erster Linie um ihrer selbst willen, dann aber auch um der Menschheit willen. Dieses Scheusal hat schon genug Übles angerichtet in dem beschränkten Spielraum, den es hatte, und in der kurzen Zeit. Noch dazu als unwissendes Geschöpf, das seine Fähigkeiten erst ausprobieren musste. All das habe ich den anderen schon erläutert. Sie, Frau Mina, können es den Aufzeichnungen Ihres Mannes oder aus dem phonographischen Tagebuch meines Freundes nachträglich erfahren. Ich habe Ihnen dargelegt, dass der Entschluss, sein eigenes, dünn bevölkertes Land zu verlassen und ein neues Land aufzusuchen, wo die Menschen dicht wie Kornähren wachsen, das Werk von Jahrhunderten war. Einem anderen Untoten als ihm, der das versucht hätte, was er versucht hat, wären vielleicht die vergangenen und zukünftigen Jahrhunderte nicht so zu Hilfe gekommen. Bei diesem einen müssen alle verborgenen, tiefen, starken Kräfte der Natur in merkwürdiger Weise zusammengewirkt haben. Schon das Land, in dem dieser Untote seit Jahrhunderten gelebt hat, ist voll von geologischen und chemischen Wundern. Es gibt tiefe Höhlen und Risse, die sich unendlich weit in das Innere der Erde erstrecken. Es gibt dort Vulkane, deren Krater noch heute Wasser von besonderer Beschaffenheit ausspeien, und Gase, die töten oder heilen. Zweifellos sind einige dieser Kombinationen geheimer Kräfte magnetischer oder elektrischer Natur und wirken eigenartig auf das animalische Leben ein, und auch in ihm schienen Kräfte solcher Art zu wirken. In einer rauen, kriegerischen Zeit war er wegen seiner eisernen Nerven, seiner Klugheit und seiner Tapferkeit vor allen berühmt. In ihm haben einige vitale Prinzipien in unfassbarer Weise ihre höchste Vollendung erlangt, und ebenso wie sein Körper stark bleibt, wächst und gedeiht, so wächst auch sein Gehirn. Neben diesem allen gehen die dämonischen Kräfte einher, über die er verfügt. Aber sie werden das Feld den Mächten räumen müssen, die im Guten ihren Ursprung haben und feine Symbole sind. Nun wissen wir also, was wir von ihm zu halten haben. Er hat sie vergiftet. Verzeihen Sie mir, teure Frau, dass ich das sagen muss, aber es ist nur zu Ihrem Besten, dass ich so spreche. Er hat sie in einer Weise vergiftet, dass sie weiter nichts zu tun haben, als in ihrer bisherigen Art fortzuleben. Aber später, wenn der Tod kommt, der nach Gottes Ratschluss unser aller los ist, dann werden sie sein wie er. Das darf nicht geschehen. Wir haben es einander geschworen, dass es nicht sein darf. Wir sind in diesem Fall Vollstrecker des göttlichen Willens. Die Welt und die Menschen auf ihr, für die sein eigener Sohn in den Tod gegangen ist, will Gott nicht einem solchen Ungeheuer überlassen, dessen Existenz allein schon ihn schändet. Er hat es uns schon vergönnt, eine Seele zu erretten. Wir ziehen nun aus wie die alten Kreuzritter, um noch mehr zu befreien. Wie sie ziehen wir gegen Morgenland, und wenn wir fallen müssen, fallen wir wie sie, um meiner guten Sache willen.«
Er machte eine kurze Pause, und ich sagte, »Aber wird der Graf aus diesem Misserfolg keine Lehren ziehen? Wird er nicht, nachdem er aus England vertrieben worden ist, dieses Land meiden, wie der Tiger das Dorf, in dem man Jagd auf ihn gemacht hat?«
»Ja«,
sagte er,
»Ihr Beispiel mit dem Tiger ist gut, und ich will näher darauf eingehen. Ihr Menschenesser, wie der Tiger in Indien genannt wird, der schon einmal Menschenblut gekostet, berührt keine andere Beute mehr, sondern streift nur mehr von der Begierde nach jenem getrieben umher. Auch weicht er nicht zurück und hält sich fern. Zu seinen Lebzeiten überschritt er die türkische Grenze und griff den Feind auf eigenem Grund und Boden an. Er wurde zurückgeschlagen. Aber hielt ihn dies ab, erneut einzubrechen? Nein. Er kam immer und immer wieder. Beachten Sie seine Ausdauer und Hartnäckigkeit. Mit seinem Kindergehirn fasst er den Plan, in eine große Stadt zu gehen. Was tut er? Er findet diejenige heraus, die ihm von allen Städten der Welt die günstigsten Aussichten bietet. Dann macht er sich in wohlüberlegter Weise an die Durchführung seiner Idee. Er legte sich in Geduld das Maß seiner Stärke, die Ausdehnung seiner Fähigkeiten zurecht. Er studierte neue Sprachen. Er unterrichtete sich über neues soziales Leben, über Justiz, Politik, Geldwesen und Wissenschaften, die Gebräuche eines neuen Landes und eines neuen Volkes, das erst geworden ist, seit er lebt. Die Aussichten, die er hat, vermehren nur seinen Appetit und schärfen seine Begierde. Und all das vermehrt auch seine geistigen Kräfte. Denn er erhielt ja den Beweis, wie recht er mit seiner ersten Voraussetzung hatte. Er hat dies alles allein zu Wege gebracht. Ganz allein kam er aus einem zerfallenen Grab in einem weit entfernten Land. Wie viel mehr wird er noch vermögen, wenn eine weitere Gedankenwelt sich ihm auftut? Er, der des Todes spottet, wie wir wissen, er, der inmitten von Seuchen gedeiht, kann ganze Menschengeschlechter dahinraffen. Wenn Gott ein solches begabtes Wesen schaffen würde und nicht der Teufel, welche Ströme des Guten könnten von ihm ausgehen? Aber wir haben uns gegenseitig gelobt, die Welt von dem Ungeheuer zu befreien. Unser Handwerkszeug muss im Stillen vorbereitet, unsere Pläne im Geheimen überlegt werden. In unserem erleuchteten Zeitalter, in dem die Menschen nicht einmal das glauben, was sie sehen, wäre ein Zweifel der Klugen seine größte Stärke. Es wäre zugleich sein Schutz, sein Schild und seine Waffe, um uns zu vernichten. Seine Feinde, die gewillt sind, sogar ihre eigenen Seelen für das Heil der anderen, die sie lieb haben, zu wagen, zum Wohl der Menschheit und zu Gottes Ruhm und Ehre.
Nach einer allgemeinen Diskussion beschlossen wir, heute Nacht keine Entscheidungen mehr zu treffen. Wir sollten alle über die Sache schlafen und versuchen, jeder seinen eigenen Plan zu fassen. Morgen beim Frühstück wollten wir uns zu einem endgültigen Plan entschließen. Wunderbarer Friede und heilige Ruhe sind heute über mich gekommen. Mir ist, als sei etwas Störendes von uns gewichen. Vielleicht? Ich dachte den Gedanken nicht zu Ende. Ich konnte ihn nicht zu Ende denken, denn ich sah im Spiegel das rote Mal auf meiner Stirn und wusste, dass ich unrein war.